Ja, nachdem wir den Einzug von Jerusalem frei nach Keno gehört haben, hören wir ihn jetzt aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 10. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage am Ölberg erreichten, schickte Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus: Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet: Der Herr braucht sie. Man wird sie euch dann ohne weiteres mitgeben. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion: Euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei der Sohn Davids! Ja, gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt! Gelobt sei Gott hoch im Himmel! Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute.
Ja, da war richtig was los in Jerusalem. Wir haben das auch mal so erlebt, so wenn Leute zusammenkommen. Und zwar sind wir mal in Kurzurlaub gewesen im Teutoburger Wald. Und da waren wir mitten im Karneval. Und wusste niemand, also wir wussten es zumindest nicht, dass da in dieser kleinen Stadt richtig was los war. An den Straßenseiten standen viele Menschen und jubelten diesem Karnevalszug zu. Und wir standen mittendrin und wussten gar nicht, was uns überkam. Oder ich denke an zum Beispiel Tour de France. Jedes Jahr findet Tour de France statt. Und dann, wenn man das mal so beobachtet, dann kommen diese Radfahrer in eine Kleinstadt und dann ist die Straße so eng geworden, weil die Menschen so weit auf der Straße stehen und sie fast von dem Fahrrad runterreißen und jubeln den Fahrradfahrern zu. Ja, vielleicht ist es so ähnlich auch in Jerusalem gewesen, als Jesus einzog. Sie jubelten ihm zu und vielleicht musste er mit seinem Esel etwas ausweichen. Da war was los. Jesus zieht in Jerusalem ein. Palmsonntag heißt es ja deshalb, weil die Menschen Jesus mit Palmenzweigen empfangen haben, da in Jerusalem. Da war schon was los. Jerusalem stand Kopf. Wer kann, geht dorthin, nach Jerusalem zum Passafest. Es ist eines der wichtigsten jüdischen Feste, und so kamen aus allen Gegenden Israels die Leute zusammen. Sie pilgerten zu Tausenden nach Jerusalem. Es war also im Grunde genommen, war es wirklich dort, Jerusalem wurde auf den Kopf gestellt. Jesus ist auch unterwegs mit seinen Jüngern und er begegnet unterwegs vielen Menschen und er predigt, er heilt und tut Wunder. In der Nähe von Jericho, circa 30 Kilometer von Jerusalem entfernt, heilt er einen blinden Mann. Die Menschen, die dies miterleben, sind begeistert und sie folgen ihm nach. Sie hängen sich an ihn. Und da ist der Zöllner Zacchäus, der auf einen Baum klettert, weil er sonst Jesus nicht sehen kann oder Jesus kann ihn nicht sehen. Und er wird, dieser Zöllner Zachäus wird dann im Grunde genommen vom Betrüger zum Nachfolger Jesu. Durch Jesus wird seine Beziehung zu Gott, zu sich selber und zu seinen Mitmenschen wiederhergestellt. Zachäus ist völlig verändert, dieser Zöllner. Ganz anders die Gegner von Jesus. Durch die Worte und durch das Handeln Jesu fühlen sie sich bedroht. Sie beschließen, dieser Jesus, der muss beseitigt werden, der muss mundtot gemacht werden. Die Autorität der Pharisäer, der Priester und der religiösen Leitung, die mit den verhassten Römern so zusammenarbeiteten, wird durch das Wirken Jesu untergraben. Diesem Treiben muss ein Ende gesetzt werden. Jesus muss so schnell wie möglich mundtot gemacht werden. Und dies soll möglichst unauffällig vollzogen werden. Ja, die Leute erleben beim Einzug in Jerusalem eine gewaltige Überraschung. Viele erhofften sich, dass der Messias sie von der Herrschaft der verhassten Römer befreien würde. Der Tote auferweckt, der wird als König doch die Römer besiegen können. Wie war das zu der Zeit? Die Leute lebten unter der permanenten Bedrohung durch das Terrorregime der römischen Besatzungsmacht. Ihre Freiheit war erheblich eingeschränkt. Man durfte sich nicht versammeln, keine Vereine gründen, würde man heute sagen. Willkürliche Übergriffe gehörten zum Alltag. Jeder römische Soldat konnte frei nach seiner Willkür einen Mann zwingen, sein Gepäck zu tragen. Ja, die Bevölkerung war sehr gespalten. Die einen kollaborierten mit der fremden Macht, zogen daraus sogar fette Gewinne, wie zum Beispiel die Zöllner, die Steuern erhoben und für sich noch etwas abzwackten. Die anderen bekämpften sie. Sie gingen in die Berge, planten Attacken und Aktionen, um die Besatzer zu schwächen. Das waren die Zeloten, die Widerstandskämpfer. Ja, dieses Entweder-Oder ist ein Schema, denke ich, das wir ganz gut kennen. Entweder du kuscht, hältst den Mund, versuchst irgendwie klarzukommen, oder du stellst dich auf die Füße und kämpfst ausweglose Kämpfe. Dieses Jerusalem ist eigentlich überall. Es begegnet uns immer wieder, zum Beispiel in einer Sitzung, in der Firma, in der Schule, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, eine Sitzung, in der die Meinungen aufeinanderprallen und man hört sich schon längst nicht mehr zu. Während der eine noch spricht, sammelt der oder die andere im Geist schon bereits Argumente gegen ihn. Familientreffen, wo jeder seine Spannung und die ganzen alten Verletzungen mitbringt. Damals zu Weihnachten, vor 10 Jahren, da hast du, da war doch, und nie hast du dich dafür entschuldigt. Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, auf sein Recht pochen, all das gibt es zur Genüge. Der eigene Vorteil steht immer wieder im Vordergrund. Die Menschen warteten damals auf den von Gott versprochenen König. Dieser König sollte das Volk endlich von der Unterdrückung der Römer befreien und wollte sie und sollte sie in eine neue Zukunft führen. Als Jesus seinen Einzug in Jerusalem plant, weiß er, was er tut. Die Hoffnung auf den kommenden Messias war im Judentum jener Zeit sehr lebendig und auch ersehnt. Man sehnte sich danach. Jesus kam aber ganz anders als erwartet daher. Jesus macht an diesem Tag weder das eine noch das andere. Er ließ nicht vor sich her posaunen, hier kommt der König. Er ließ nicht vor sich her posaunen, wer er war, sondern er zeigte es ganz zeichenhaft. Mit dem Einzug auf dem Esel setzt Jesus das Prophetenwort aus Sacharja 9 in Szene. Der Heilsbringer kommt auf einem Esel geritten, er bereitet dem Krieg und allem Elend ein Ende. Und bei Sacharja ist zu lesen, du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Warum auf einem Esel? Ja, es war das Zeichen, dass er als Friedefürst kam. Sanftmut ist die Eigenschaft, die den Eselsreiter besonders charakterisiert. Sanftmut, das heißt, keine Waffen, keine Gewalt. Selig sind die Sanftmütigen, sagt Jesus auch in der Bergpredigt. Auch daran erinnert der Ritt auf dem Esel. Ganz anders, wenn Könige in den Krieg zogen, ritten sie auf Pferden, hoch zu Ross. Und daher kommt auch wohl die bekannte Redewendung, du sitzt aber auf einem hohen Ross. Oder komm herunter von deinem hohen Ross. Wenn sie in friedlicher Absicht kamen, ritten sie auf einem Esel. Der 10. Vers aus dem Text, den Keno gelesen hat, dort steht, als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Und daher habe ich die Predigt heute so ein Stück überschrieben und auch den Inhalt danach. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Mann? Um darauf vielleicht auch erstmal eine Antwort zu finden, ist zunächst die Frage zu stellen, wer war Jesus damals eigentlich für die Menschen? Geboren in Bethlehem in einer Notunterkunft. Wie heißt es in einem Weihnachtslied, er liegt dort elend, nackt und bloß in einer Krippe. Den Hirten wird verkündet, euch ist heute der Heiland geboren. Ein Heiland, der heilt, der die Not der Menschen sieht. Und die Weisen kommen und fragen nach dem neugeborenen König. Und dann müssen Josef und Maria fliehen mit dem Jesuskind, um es zu bewahren vor Herodes. Jesus wächst auf als normaler Junge. Dort war er sozusagen der Sohn des Zimmermanns. Und als Zwölfjähriger ging er schon früh in den Tempel, denn dort war er zu Hause. Als Zwölfjähriger diskutierte er dort mit den Schriftgelehrten. Und danach gab es fast 20 Jahre nichts mehr von ihm überliefert. Erst als er circa 30 Jahre alt war, kam seine Zeit. Er suchte sich Begleitung, nämlich die Jünger, und so hatte er eine Zeit von circa 3 Jahren, wo er stark auf sich aufmerksam machte, durch Wunder, durch Krankenheilung, er weckte Tote auf. In dieser Zeit war auch seine Taufe im Jordan durch Johannes. Und dann kam eine Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und danach kam der Einzug in Jerusalem. Und alle jubeln ihm zu. Aber es hat nicht lange gedauert. Das hat nicht lange gehalten. Ganz schnell schlug die Stimmung um. Die Menschen, die ihm vorher noch zugejubelt hatten, schreien plötzlich: Kreuzige ihn. Und er stirbt am Kreuz. Und nach 3 Tagen steht er auf von den Toten. Darum feiern wir Ostern in einer Woche. Das war so ein kleiner Rückblick. Wer ist Jesus damals gewesen? Aber was sagt das aus, was er für die Menschen zu seiner Zeit war? Jesus auf dem Esel vermittelt ganz ohne Worte einen dritten Weg. Einen dritten Weg. Es gibt noch andere Möglichkeiten zwischen Unterwerfung und Kollaboration. Es gibt die Möglichkeit, Gottes Verheißungen zu trauen, um Gottes Wirken, mit Gottes Wirken zu rechnen. Und jetzt schon im Vertrauen darauf, friedlich und selbstbewusst nach Jerusalem zu gehen. In meiner Jugendzeit, das ist nun ja schon einige Jahre her, sangen wir oft ein Lied von Arno Backhaus. Arno Backhaus hat das so ein Stück beschrieben, wie die Menschen damals Jesus wohl wahrgenommen haben könnten. Man sagt, er war ein Gammler. Er zog durch das ganze Land, raue Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Niemand wusste, wo er herkam, was er wollte, was er tat, doch man sagte, wer so redet, ist gefährlich für den Staat. Ja, es gab immer wieder Menschen, die auftraten und für sich auch beanspruchten, der verheißene Messias zu sein. Die nächste Strophe heißt es, man sagt, er war ein Dichter. Seine Worte hatten Stil. Wer ihn hörte, schwieg betroffen und ein Sturm war plötzlich still. Seine Bilder und Vergleiche waren schwierig zu verstehen. Doch die Leute saßen stundenlang, ihn zu hören und zu sehen. Ja, die Leute kamen, da wo Jesus redete, kamen sie zusammen. Und er redete in Gleichnissen. Und trotzdem haben sie nicht alles verstanden, was Jesus damit aussagen wollte. Die dritte Strophe heißt, man sagt, er war ein Zauberer. An Wundern fehlt es nicht. Er ging zu Fuß auf einem See und gab den Blinden Augenlicht. Machte Wein aus klarem Wasser, kannte Tricks mit Fisch und Brot und er sprach von einer Neugeburt, weckte Menschen auf vom Tod. Man sagt, er war Politiker. Der rief, ich mach euch frei. Und die Masse wollte gern, dass er ihr neuer König sei. Er sprach laut von Korruption und wies auf Unrecht offen hin. Doch man hasste seinen Einfluss und so kreuzigten sie ihn. Ja, Jesus nahm kein Blatt vor den Mund. Er sprach Klartext. Er redete nicht drumherum. Das war ihm egal, ob er irgendwo aneckte. Er redete Klartext. Es gibt noch einen letzten Vers von diesem Lied, aber vorher bin ich bei meiner Frage wieder, wer ist Jesus? Und diesmal nicht von damals, sondern wer ist Jesus für dich heute? Wer ist Jesus für dich in unserer heutigen Zeit? Oder noch anders gesagt, was bedeutet dir Jesus? Eigentlich leben wir ja heute auch in einer Zeit, wie in einer Zeit von damals, die auch nicht einfach ist. Man weiß nicht, in welche Richtung das läuft mit unserem Weltgeschehen. Man weiß nicht, was passiert. Ist aber nicht nur im Moment so. Wenn ich an unsere Großeltern denke, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, war nie einfach. Es war nie einfach. Man weiß nicht, auch heute nicht, was geschieht. Da sind einige Großmächte, die meinen, sie können alles regeln, weil sie die Macht haben. Kriege, Unrecht, Verfolgung, leidende Menschen auf der ganzen Welt, ja, hungernde Menschen auf der ganzen Welt. Die Mächtigen überbieten sich mit Lügen. Und man weiß nicht, eigentlich weiß man nicht mehr, was man noch glauben sollte. Fake News sind überall zu finden. Und man weiß gar nicht, was echte Nachrichten sind und was unechte Nachrichten sind. Social Media beherrscht momentan so ziemlich alles. Und dann könnte man fragen, wo ist denn nun Jesus in dieser wirren Zeit? Gott, wo bist du? So schrien und beteten und fragten Menschen, als Russland die Ukraine überfallen hat. Gott, wo bist du, als die Hamas in Israel den Kibbutz überfallen haben und es viele Tote gab? Und ich denke, wir könnten hier so viel aneinanderreihen. Gott, wo bist du? Wo warst du? Vielleicht, um das auch herunterzubrechen in unsere Zeit heute, in unsere Situation hinein, wo wird Gott morgen sein? Wo wird Gott morgen sein, wenn ein Arzt mir eine schlimme Diagnose mitteilt? Wenn meine Arbeitsstelle verloren geht? Oder warum lässt Gott das zu, dass mir so etwas Schlimmes passiert? Jesus, wo bist du? Jesus, wo bist du morgen? Ja, wir brauchen Gewissheit. Ja, wir müssen es einfach wissen. Wir möchten nicht schutzlos ausgeliefert werden, sein. Gerade dann, wenn Gebete manchmal noch nicht erhört wurden, wenn man den Eindruck hat, dass die Gebete nur bis zur Zimmerdecke reichen. Wenn du nicht spürst, dass die Worte der Bibel sich erfüllen. Manche sagen, es kann doch keinen Gott geben, wenn so schlimme Dinge passieren in dieser Welt. Ja, sie reden so und so denken sie auch und leben auch so, als gäbe es keinen Gott. Bist du versucht, auch ein wenig Gedanken manchmal daran zu verschwenden? Bist du ganz frei davon in dieser Gedankenwelt? Wenn ich mein Leben so rückwirkend betrachte, dann waren es schon viele Herausforderungen, die ich bzw. wir auch als Familie bewältigen mussten. Und dann habe ich mir manchmal auch die Frage gestellt, wer ist Jesus jetzt gerade in meiner Situation? Für mich, wo ist er eigentlich, wo es mir im Moment gar nicht so gut geht? Und dann kann man vielleicht auch schon mal tatsächlich so denken, war Jesus nur ein vorbildlicher Mensch? Aber wir brauchen ihn doch gerade jetzt als Helfer, als Problemlöser. Aber wir stellen auch immer wieder fest, ein Leben als Christ bewahrt uns nicht vor manchen Herausforderungen, vor Krankheit, bewahrt uns nicht vor Leid, vor scheinbar unüberbrückbaren Situationen. Ist Jesus dann da, an unserer Seite? Spürst du in solchen Situationen die Nähe, seine Kraft? Wenn mich persönlich solche Gedanken beschleichen wollen oder beschlichen haben, dann bin ich dankbar dafür, dass mir Gott begegnet ist und ich ihn persönlich kennenlernen durfte. Dann höre ich nochmal auf mein Herz. Dann höre ich in mich hinein und mache es mir wieder neu zur Gewissheit. Ja, Jesus ist bei mir, das weiß ich doch. Er ist ganz nahe und ist auch in schweren Situationen an meiner Seite. Und darauf vertraue ich. Ja, darauf will ich vertrauen. Und wieder meine Frage an dich. Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus der, dem du dein Leben übergeben hast, immer noch Herr deines Lebens, ein Herr, dem du voll und ganz vertraust? Wann auch immer du dich für eine Jesus-Nachfolge entschieden hast, vielleicht vor 10 Jahren, vielleicht vor 20, vor 30 Jahren oder es ist noch länger her. Vielleicht war es aber auch erst vor kurzer Zeit. Wer ist Jesus für dich? Wenn wir hier sonntags miteinander Gottesdienst feiern, dann hat man den Eindruck, es ist alles gut. Wir spüren den Geist Gottes, der, wie er unter uns wirkt, durch die Predigt, durch Lieder, durch Gebet, durch die Gemeinschaft unter uns. Und das ist ja auch so und das ist auch gut so. Und wir können wieder auftanken für die Woche. Die Woche, die uns stark herausfordert. Der Alltag, der uns manchmal gefangen nimmt mit Problemen, ja, mit Belastungen. Und dafür brauchen wir immer wieder die Kraft Gottes. Und gerade in solchen Situationen habe ich persönlich oder wir ihn erlebt als Helfer, als Freund, wenn wir das so rückblickend betrachten. In den Situationen, wo es uns manchmal nicht so gut geht, da hat man vielleicht andere Gedanken. Aber wenn man es rückblickend betrachtet, dann sieht man das oft klarer, deutlicher. Ja, ich weiß, Jesus war doch bei mir, auch wenn ich vielleicht gezweifelt habe. Nochmal die Frage an euch, wer ist Jesus für dich? Oder ich möchte noch genauer fragen, was bedeutet dir Jesus in deinem Alltag? Die letzte Strophe dieses Liedes von vorhin heißt, er ist der Sohn des Höchsten. Doch er kam, um Mensch zu sein, offenbarte Gottes Art, um uns aus Sünde zu befreien. So habe ich ihn erfahren, ich begann ihn so zu sehen und ich meine, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegengehen. Ist Jesus für dich der Sohn des Höchsten? Aber auch der Mensch, der Freund an deiner Seite, der Sohn des Höchsten, ritt auf einem Esel in die Stadt seiner Feinde. Das ist für mich ein Bild der totalen Entspannung. Friedlich, freundlich, aufmerksam. Jesus kam damals mit guten Absichten in die Stadt hinein. Nicht auf einem hohen Ross, sondern in friedlicher Absicht auf einem Esel. Ja, eigentlich ein Vorbild für uns alle. Und er möchte, dass wir begreifen und verstehen, dass wir, jeder Einzelne von uns, die Herzenssache Gottes sind. Jesus ist der Kümmerer in deinem, in unserem Leben. Er kümmert sich um dich und um mich. Er ist der Immanuel, der Gott für uns, der unermüdlich für uns Menschen da ist. Es ist gut, es gibt nichts Besseres für unser Leben, ihm unser Leben anzuvertrauen. Und dann kannst du die Frage für dich beantworten. Wer ist Jesus für dich? Dein Freund? Dein Retter? Dein Kümmerer? Dein Erlöser? Ich bete kurz mit uns. Ja, Jesus, danke, dass du mein Herr und mein Gott bist, dass du mein Heiland geworden bist. Immer wieder neu darf ich das erfahren und erleben, dass du an meiner Seite bist. Und ich denke, das können viele von uns so ausdrücken und erfahren, die das so erfahren haben, dass du da warst und dass du auch da sein willst, immer wieder in unserer Nähe. Hab Dank, Herr, dass wir dich so erfahren dürfen, immer wieder neu, jeden Tag, und dass du uns Kraft schenken möchtest für die Herausforderungen, die wir täglich, wirklich täglich manchmal bestreiten müssen und die auf uns einprallen. Herr, segne uns dabei, gib uns Kraft, gib uns deine Nähe, dass wir spüren, dass du an unserer Seite bist. Amen.